Die drei besten Opern. Ein Podcast der Oper Wuppertal mit
Marco Lombardo
und Laura Knoll.
Die drei besten Opern, um Kuchen zu backen. Wieder so ein verrückter Titel, den sich Laura ausgedacht hat. Hallo Laura.
Hallo Marco.
Und wir haben einen ganz tollen Gast, Elena Fink ist da. Hallo Elena, guten Morgen.
Ja, hallo, ich grüße euch. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Man kennt dich hier am Haus an der Wuppertaler Oper und du bist jetzt ganz aktuell auch bei Hänsel und Gretel dabei.
Erzähl. Genau, ja, das freut mich total, dass ich nach 10 Jahren wieder hier sein darf und viele alte Kollegen auch wieder treffe. Das ist wirklich ein wunderschönes Wiedersehen, wobei ich sagen muss, ich habe mit einigen natürlich auch die Jahre über immer Kontakt gehalten und so. Also ich ist jetzt nicht, dass ich da total weg gewesen wäre, aber so wieder auch auf, sag ich jetzt mal, meiner alten Bühne zu stehen, wo ich 13 Jahre hier war, ist natürlich schön, macht total Spaß. Ja, es ist wie so ein bisschen nach Hause kommen. Ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, weil es ja mein allererstes Haus auch war. Da ist natürlich, ja, das ist was Besonderes für mich, ist klar.
Wen spielst du bei Hänsel und Gretel?
Ja, jetzt, das ist auch was Neues. Das ist ein Debüt für mich jetzt morgen. Und da bin ich jetzt die Mutter. Und das freut mich auch sehr, weil letzte Spielzeit kam nämlich schon die Anfrage und da hatte ich die Partie noch nicht gesungen. Und deswegen passt es jetzt super rein. Das ist natürlich eine super Einspringpartie. Und ja, die Gretel, die habe ich früher gemacht und man wird ja älter auch, ja, also auch ich werde nicht jünger und die Stimme reift und so und deswegen ist das natürlich super, also ich habe die Gretel immer gern gemacht so, aber jetzt die Mutter, das finde ich eine neue Herausforderung. Ich singe ja auch sonst andere Opern jetzt und deswegen passt es super.
Du hast jetzt gerade von morgen gesprochen, wir nehmen einen Tag vor der Premiere auf, ne, alles gut. Aber das heißt, für dich schließt sich auch so ein Kreis jetzt mit der neuen Rolle?
Auf jeden Fall, ja, weil ich finde, Hänsel und Gretel ist natürlich eine tolle Oper und dass da jetzt noch ein zweiter Sopran ist, den man eben auch mit einer etwas größeren Stimme dann singen kann und auch vom Alter her passt, ist natürlich ideal. Also da haben es die Metzis jetzt ein bisschen, wenn sie jetzt nicht Hexe dann machen, ein bisschen schwerer und ja, Hänsel und Gretel kommt ja jede Spielzeit irgendwo an jedem Haus und ja, so kann ich mir diese Oper ja zurückerobern ein wenig.
Ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dürft jetzt raten, ob Hänsel und Gretel eine der drei Opern ist zum Kuchenbacken. Mal gucken, ob es so ist. Laura, willst du uns die erste verraten?
Die erste Oper ist Hänsel und Gretel.
Yay, welche Überraschung.
Ja, es drängt sich einfach auf aus vielerlei Gründen und schon mal alleine, weil die Musik so schön zum Anhören ist. Ich würde sagen, ganz viele verbinden diese Oper mit Weihnachten. Und wenn man sich dann langsam in die Weihnachtsbäckerei-Stimmung begeben möchte und zu alt für Rolf Zukowski ist, dann kann man Hänsel und Gretel anhören. Und dann spielt natürlich auch Backwaren eine große Rolle in diesem Stück. Also am Anfang, gerade in der Szene mit der Mutter, mit dir, Elena, geht es erstmal ums Gegenteil, um Armut und Hunger. Mhm. Und die Familie hat nichts. Und deswegen müssen die Kinder dann auch in den Wald und Bären suchen und finden dort das krasse Gegenteil, nämlich das Hexenhaus, das voller Lebkuchen oder Gummibärchen oder was dem Bühnenbildner auch immer einfällt, bestückt ist und damit halt so ein Sehnsuchtsort auch für die ist. Und deswegen würde ich sagen, sprechen wir über Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen und alles, was du gerne bäckst.
Ja, und das kann ich mal gleich sagen, dass die Requisite hier am Haus wirklich fantastisch ist. Also diese Oper ist ja sowieso gespickt, wie du schon gesagt hast, mit manchen Dingen, die man essen kann. Und wenn man da ein paar Wünsche hat, dann ist die Requisite immer die erste, die einem die her erfüllt. Das ist sehr, sehr nett.
Gibt es dann auch auf der Bühne Dinge, die man essen kann?
Ja, während
der
Vorstellung? Ganz viel.
Super.
Also das ist super nett. Also es gibt für Hänsel und Gretel natürlich das meiste. Aber auch ich habe in der ersten Szene mit dem Vater, der kommt ja mit seinem Rucksack und da ist dann Essen drin und wir sind ja alle, haben Hunger, ist klar, ne? Wie du schon gesagt hast, es ist ja Armut und da ist auch immer eine Schokolade drin und ich bin auch jemand, der jetzt kein Problem hat mit Singen, das zu verbinden. Ich esse gerne auf der Bühne und da habe ich mir jetzt zum Beispiel schon eine ganz besondere Schokolade gewünscht, nämlich Vollmilchschokolade mit Haselnüssen.
Sehr gut.
Freue ich mich drauf.
So, jetzt müssen wir dich aber auch fragen, backst du denn gerne, wenn wir schon über Kuchenbacken sprechen?
Ja, ich backe super gerne, muss ich dazu sagen. Also mein Mann kocht und ich backe. Das ist eine super gute Aufteilung. Und mein Lieblingskuchen ist die Sachertorte.
Oh,
ja, okay. Und das hat aber auch eine eine etwas längere Geschichte, weil meine Mutter hat die schon gebacken. Das ist im Prinzip jetzt eine Familientradition und die hat sie mir immer zu meinem Geburtstag gebacken. Und also ich liebe diese Torte und auch wenn
du hast
ich
Mamas
mal,
Rezept übernommen.
Ja, quasi. Ich habe Mama. Ja, und vielleicht sogar sage ich jetzt mal, liebe Mama, nimm es mir nicht übel. Ich glaube, ich habe es sogar ein wenig verfeinert. Auf jeden Fall ist es so, dass meine Schwester, die wenn sie dann zu Besuch kommt oder so, dann sagt sie immer gerne: Machst du eine Sachertorte? Und schön. Dann packe ich das gerne. Ja.
Und was ist deine Verfeinerung? Verrätst du uns die?
Ja, das liegt in einer etwas anderen Mischung zwischen Schokolade, Eier und Mehl. Also es ist ein bisschen mehr Schokolade und auch ein Ei mehr und auch im Guss. Und das ist ja das ganz, sage ich jetzt mal, difficile an diesem Backen. Da habe ich diesen Konditor-Glucose Dingsbums für mich entdeckt. Und das ist wirklich, also das ist fantastisch, ja. Also wenn du das musst du dann warm erhitzen und dann das Ei ist ja kalt und dann muss man das ganz, ganz, ganz schnell rühren, damit es dann nicht gerinnt. Mhm. Und das dann über den Kuchen und dann in einer gewissen Art und Weise mit so einem, mein Mann hat mir dann auch so ein Schaber gekauft und das um den Kuchen rum machen und dann erkalten lassen und dann nochmal eine Schicht drüber. Und das ist fantastisch.
Guck mal, Elena voll in ihrem Element.
Ja,
wir sprechen vielleicht gleich nochmal über die Sachertorte. Mhm. Wenn wir jetzt bei Hänsel und Gretel sind, wie ist es so mit Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen? Hast du sowas auch schon mal gebacken?
Ja, Lebkuchen habe ich letztes Mal das erste Mal gemacht. Und dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, deswegen ist das jetzt eine gute Zeit eigentlich. Und das werde ich mir jetzt gleich auch auf einen To-Do-Punkt schreiben, dass ich doch jetzt bald mit dem Plätzchenbacken einfach anfange, damit das auch endlich mal rechtzeitig zur Adventszeit fertig ist, weil sonst ja hechelt man immer so ein bisschen hinterher. Wir kennen das alles, Adventszeit ist dann voll mit allen möglichen Terminen. Ja, dieses Jahr möchte ich, hoffe, ich schaffe es.
Vor Heiligabend.
Früher anfangen, genau.
Ich bin dieses Jahr aber auch besonders früh in Stimmung gekommen, muss ich sagen. Ich musste neulich in Nürnberg mal umsteigen und habe mir am Bahnhof direkt Nürnberger Lebkuchen gekauft.
Sehr gut.
Und sie haben schon super geschmeckt.
Ja,
ja, Lebkuchen, ja, finde ich, können auch nicht früh genug sein. Also Hänsel und Gretel, Laura, fassen wir zusammen, ist eine super Oper, um sie zu hören und dabei zum Beispiel Lebkuchen zu backen.
Auf jeden Fall.
Oder irgendeinen schönen Kuchen.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Zweite Oper.
Ja, da wird es, sag ich mal, mit dem Backenthema ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, sie ist zum einen so beschwingt, dass sie beim Rühren hilft und ich habe auch ein passendes Rezept tatsächlich gefunden. Deswegen werden wir jetzt trotzdem drüber sprechen, über die Oper Der Liebestrank, L'Elisir d'Amore von Donizetti.
Mhm. Also, genau. Ein Trank.
Ja, ein Trank. Also wir hatten die ja auch in Wuppertal und damals war das ja eine sehr schöne Inszenierung. Das war eine Übernahme aus Kassel damals vom Staatstheater. Und da habe ich die Adina gesungen und hatte ein rotes Kleid an und alle anderen waren weiß. Und da gab es auch was zu essen auf der Bühne im zweiten Akt, wenn das dann dieses Hochzeitsbild und da gab es dann auch Spaghetti und den durfte leider nicht ich essen, aber der Tenorkollege.
Wobei du das richtige Kleid dafür angehabt hättest, oder?
Genau, weil die anderen waren alle weiß, darauf wollte ich hinaus, weil das war nämlich dann nicht so ganz einfach mit ihren weißen Kostümen, da musste man wirklich sehr aufpassen und wir hatten da während den Proben hatten die, glaube ich, mal so eine Fassung, bei den Proben waren es natürlich keine echten Spaghetti, da haben die ja andere Sachen gehabt und die haben die dann auch mal so geschmissen und das geht natürlich nicht. Also mit Lebensmitteln muss man anders umgehen, ist klar. Und dann hat die Requisite da auch gesagt, nee. Aber das war witzig, weil so verschiedene Dinge halt auch mit den Kleidern aufpassen und man ist ja dann im Spiel drin und aber es ist, wie du sagst, eine beschwingte Oper und kann man wahrscheinlich alles kochen, backen.
Magst du uns vielleicht noch ein bisschen was über deine Figur erzählen, über die Adina?
Ja, die ist ja am Anfang eine ziemlich arrogante Tante, sag ich mal. Und wird dann aber im Stück ein bisschen geläutert. Ich hatte auch eine Inszenierung mal in Bonn gemacht am Theater und war da am Ende im... Die hatten einen super Swimmingpool auf der Bühne und hatte dann am Schluss dieses Brautkleid an und mein Tenorkollege, der Mirko Roszkowski war das und der hat mich dann hochgehoben, ja, mit diesem nassen Kleid und das ist wahnsinnig schwer, ne? Und da, genau, da haben wir uns dann auch, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie wir es dann gelöst haben, da haben wir es irgendwie anders dann gelöst, weil das ging gar nicht, weil das war alles, aber es war toll. Also da mit diesem riesen Hochzeitskleid in den Swimmingpool reinzugehen, hat Spaß gemacht.
So, Laura, bevor wir jetzt über Rezepte reden, alle, die den Liebestrank nicht kennen, worum geht's ganz kurz in der Geschichte?
Ja, also eigentlich, also du bist natürlich eine Hauptrolle oder die Adina, aber ich sag mal, der oder die treibende Kraft ist es eigentlich der Nemorino, der Tenor, der sich ja verliebt in die Adina, aber weil die ihn erstmal abblitzen lässt, versucht der sich irgendwie mit Trick 17 zu behelfen und als dann so ein Quacksalber ins Dorf kommt und Tränke verkauft, und nachdem er kurz davor Tristan und Isolde gelesen hat und davon gehört hat, es gibt Liebestränke, die einen dann quasi die Liebe nur so zufliegen lassen, fragt er dann diesen Quacksalber, ob der nicht zufällig einen Liebestrank auch in seinem Köfferchen hat. Und der sieht seine Chance gekommen und verkauft einfach eine Flasche Wein als Liebestrank. Mhm. Hat ja bei manchen auch schon gereicht, sag ich mal. Manchmal muss es gar nicht mehr sein. Und jedenfalls kniet er sich da komplett rein und versucht, diese Adina eben für sich zu gewinnen. Und mit verschiedenen Irrungen und Wirrungen am Ende schafft das dann auch. Gott sei Dank.
Bevor Laura ihr Rezept verrät, passend zum Liebestrank, was fällt dir spontan ein? Welchen Kuchen würdest du backen? Und jetzt sag nicht Sachertort.
So spontan fällt mir jetzt eigentlich Dobosch-Torte dazu ein. Ich weiß gar nicht, warum. Kennt ihr das?
Nee, erzähl.
Das ist auch, das ist eine tolle Torte. Dobosch-Torte, das ist eigentlich eine ungarische Torte. Ah, ja. Und ich habe von meinem Vater so ein ganz tolles Backbuch mit so verschiedenen Spezialitäten, so die immer so eine Torte für ein Land war das, glaube ich. Und da ist die Spezialität, also im Prinzip ist das so eine Buttercreme weiß-braun, immer so im Wechsel, so Schichten, also es ist sehr aufwendig. Und dann obendrauf ist eine harte Zuckerglasur. Also jetzt nicht ein Guss, sondern wirklich hart. Und da muss man das den Zucker so karamellisieren. Und das wird dann, also wenn es klappt, das ist wirklich super heikel. Also am Anfang ging mir das auch wirklich eher in die Hose. dann wird es so orange.
So wie bei Crème Brûlée, oder?
So ein bisschen, ja, aber viel härter. Und das ist so eine richtige Schicht. Und der Witz, also was man nicht vergessen darf, weil das kriegt man nachher nicht mehr hin, man muss dann ganz, ganz schnell, wenn es noch flüssig ist, die Stücke einschneiden mit dem Messer, weil sonst kannst du das hinterher gar nicht mehr machen. Also aber es schmeckt fantastisch.
Laura, wusstest du, dass wir jetzt wirklich so einen Backprofi hier neben uns stehen?
Nee. Das ist ja der Hammer. Ich frage mich, warum du keine Kostproben mitgebracht hast. Ja.
Genau, wo ist die Dobosch-Torte?
Also zu Beginn Hänsel und Gretel habe ich ja eine Sachertorte mitgebracht gehabt, weil ja, ich hatte dann auch da Geburtstag drumherum und dann habe ich ja so ein paar Leuten Sachertorte mitgebracht.
Habe ich leider verpasst, schade.
Ich auch.
So, du hast aber auch ein Rezept für uns.
Ich habe tatsächlich die Torta Donizetti gefunden.
Ui, toll.
Also Donizetti, der Komponist der Oper, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Die wurde ihm nämlich zu seinem 100. Todestag gewidmet. Also er hat sie nicht selber gebacken, aber sie wurde ihm gewidmet von einem Bäcker in Bergamo, wo der eben herkam aus Italien. Und das ist ein Biskuitboden, den in Donutform, also aber in groß, angereichert mit Aprikosenstücken und kandierter Ananas.
Mhm, lecker.
Mit aber jetzt nicht Donut wegen Donizetti. Oder? Entschuldigung, das musste jetzt gerade raus, aber...
Das weiß ich
nicht.
Wer weiß. Willst du die mal nachbacken?
Ja, also gib mir das Rezept, das klingt gut.
Die Donizetti-Torte, sehr schön. So, wir haben noch eine Oper zum Kuchenbacken. Eigentlich kann man zu jeder Oper Kuchen backen, oder Elena?
Absolut, absolut, ja.
Aber wir nehmen jetzt mal nur drei.
Genau. Und nachdem mir Elena im Vorfeld schon verraten hatte, dass sie wirklich sehr, sehr gerne Sachertorte backt, dachte ich mir, wir brauchen dann eine beschwingte österreichische Wiener, besser gesagt Operette, die uns in die richtige Stimmung und in den richtigen Schmäh bringt, um dann auch eine besonders perfekte Sachertorte zu backen. Und da gibt es natürlich keine andere Operette als die Fledermaus.
Yeah!
Du magst die Fledermaus
offensichtlich. Oh, ich liebe die Fledermaus. Warum? Ich muss sagen, ja, weil ich die schon häufig gesungen habe und übrigens auch in... mehreren Rollen. Also die hat mich jetzt auch schon länger begleitet und ich finde die Rollen alle fantastisch. Also ich habe angefangen, hier in Wuppertal hatten wir, glaube ich, am Anfang 2005 oder so war das, eine Fledermaus, wo ich die Adele gemacht habe, dann mit Bügeleisen, Brief Und noch irgendwas anderes war das so. Und dann weiß ich noch, da bin ich auf die Bühne am Anfang mit da, ne? Und dann, oh, ich hatte bei den Proben die ganze Zeit blaue Flecke, weil ich immer mit dem, also ich bin dann zu Hause, habe ich das auch geübt mit diesem Bügelbrett und alles, dass das dann auch entsprechend schnell hinterm Vorhang da vorkommen muss, weil ja, sonst bist du ja verloren, wenn du da nicht dann beim Zeitpunkt da bist, ne? Ja, und dann kam es ja nochmal, haben wir nochmal Fledermaus gemacht. Ich glaube, am Ende war das von der Zeitpunkt, wo ich da habe ich beide Rollen gemacht. Das fand ich super. Das
gleichzeitig war, in der Produktion?
Ja, also jetzt nicht gleichzeitig am Abend, aber in der Produktion. Ja, da hat Johannes Weigand hat Regie gemacht. Das war auch wirklich eine sehr schöne Produktion. Und da habe ich dann beides gemacht. Das war so im Übergang.
Was ist die andere Rolle?
Die Rosalinde ist es dann. Und da haben wir dann mit echten... Gab's auch wieder was zu essen. Ja,
das ist aber geschickt, immer daran, wie das immer, ja. Muss an dir liegen irgendwie.
Ja, und dann gab es dann Knödel und da gab es eine Stelle, wo dann die Rosalinde bei diesem Terzett im ersten Akt, da hat sie dann den Knödel auf die Gabel aufgestochen und hat den dann so nach hinten geschmissen, wo dann der, wie heißt er? Jetzt ist mir der Name weg.
Welcher?
Ja, ihr Mann. Mein Gott.
Eisenstein.
Der Eisenstein natürlich. Der hat ihn dann aufgefangen und dann, ich glaube, sogar gegessen oder so. Also es war, und das hat nicht immer funktioniert. Hm. Also das, genau, ja. Und die spielt man natürlich auch an anderen Häusern. Immer tolle, wirklich eine tolle Operette. Und ich finde auch von dem Inhalt her, ne? Also wie die Rosalinde oder wie das nachher mit der Fledermaus dann sich erzählt und dass es im Prinzip eine Geschichte ist, wo alle mitmachen. Also ist sehr interessant und wird nie langweilig, finde ich.
Für alle, die jetzt schon backen können, aber noch nicht so gut mit Oper vertraut sind, nehmen wir uns kurz mit in die Fledermaus. Worum geht's?
Also es ist eine sehr lange Geschichte, wo man erst am Ende quasi die ganze Vorgeschichte erfährt. Also wir haben eben unseren Eisenstein, der ins Gefängnis gehen soll, weil er einen Polizisten geschlagen hat. Doch am Abend vorher, statt da jetzt schon brav sich auf seine Strafe einzustellen, lässt das nochmal so richtig krachen und belügt seine Frau, sagt ihr, er muss schon ins Gefängnis, aber geht eigentlich nochmal auf eine Party von dem Prinzen Orlowski, Silvesternacht und auf einem Maskenball, sonst würde ja jeder ihn erkennen, also er muss sich verkleiden. Seine Frau geht aber auch hin, weil die ist auch kein Kind von Traurigkeit und geht als ungarische Gräfin. Und dann gibt es verschiedenste Verwicklungen, weil diese Gräfin hat natürlich, also nicht Gräfin, die Rosalinde, hat natürlich auch noch so eine Vorgeschichte mit einem Tenor am Laufen, dem Alfred.
Dem Alfred, genau.
ja, und am Ende fliegt es eigentlich alles auf und es kommt raus, dass das alles ein großer Coup war, weil, und deswegen heißt das Stück auch Die Fledermaus, weil der Falke
genau.
Wurde mal auf einer Fasching sage ich schon, ich komme aus Bayern. Karnevalsparty.
Manche sagen Karneval.
Aber Strauß sagte wahrscheinlich auch Fasching, also ja. Im Süden sagt man Fasching. Ja. Von einer Faschingsparty eben nachts oder morgens so ein Resteopfer war und im Fledermauskostüm auf einer Parkbank geschlafen hat und dann wurde er entdeckt und man hat ihm das halt lange vorgeworfen und sich drüber lustig gemacht und dafür wollte der sich rächen.
Mhm. Genau, ja, weil der Eisenstein hat das ihm sozusagen verursacht, dass er diese Blamage hatte und das kommt am Schluss erst raus. Ja, und das finde ich auch witzig, weil in den unterschiedlichen Inszenierungen wird es ja teilweise, wie das zustande gekommen ist oder wie es sich auflöst, dann anders erzählt. Und das finde ich auch mal, bin ich auch immer selber gespannt.
So, und wenn wir einen Kuchen backen bei der Fledermaus, wenn wir die hören, dann muss es die Sachertorte sein. Wie viel Sachertorte steckt in der Fledermaus?
Ach, das ganz, sagen. Viel, ganz, ganz viel.
Sehr schön. Oder hast du ein anderes Rezept jetzt?
Nee, Laura. Aber es ist ja eigentlich die berühmteste Torte Österreichs. Und ich meine, Österreich ist eh für seine Mehlspeisen bekannt.
Absolut,
und die Fledermaus ist ein einziges Walzer, Reigen und Schunkeln und mit ein paar Zwischentönen. Aber
genau,
ich glaube, hast du die schon mal gehört, während du Sachertorte gebacken hast?
Ach, ich höre mal alles Mögliche. Sei es, weil ich was üben muss und dann zeiteffektiv irgendwie lernen muss oder weil es einfach Spaß macht. Und Fledermaus ist immer ein höheren Wert.
Und ihr zu Hause dürft nachhören und nachbacken. Danke, Elena Fink.
Ja,
das
gerne.
Das war schön. Was backst du uns denn jetzt eigentlich für einen Kuchen?
Ja, natürlich
jetzt gleich. Sehr schön. Nehmen wir dich beim Wort, ne,
Vielleicht
Laura?
Können wir ja dein Rezept noch irgendwo in die Show Notes oder wie man das Zeugs nennt.
Wenn du das verrätst, du darfst jetzt sagen, nein, das ist familiär.
Nein, mit Verfeinerung natürlich.
Mal gucken. Dankeschön.
Danke.
Gerne.